Ein neuer Montag und ein neuer Game Talk. Heute mit Eddie, Ilias, Chiara und mir. Und ganz starken Themen wie Final Fantasy VII Remake, Last of Us 2 und viele mehr. Und jetzt geht's los. Hallo, herzlich willkommen zu Game Talk Folge 59 hier am Montagabend. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Neben mir heute natürlich auch noch dabei Eddie, Ilias und Chiara. Vielleicht zwei Worte ganz kurz. Ich bin jetzt seit über einem Vierteljahr zum ersten Mal wieder im Game Talk und ich habe überlegt, ob ich auch sagen soll, wer ich bin für die Leute, die mich vielleicht nicht kennen. Das kann ja durchaus sein, dass hier einige Leute einschalten, die sich gerade fragen, wer sitzt da und moderiert den Game Talk an. Ich bin Fabian, ich arbeite jetzt hier seit dem 1. April als Chef vom Dienst in einer neuen Position. Ich habe aber in den letzten 10 Jahren schon 1, 2, 3 Mal für Rocket Beans gearbeitet. Also einige von euch kennen mich vielleicht schon und ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, dass Eddie sich freut. Ich sehe das nämlich da auf dem Vorschau-Monitor. Ich muss die Sendung hier zum Glück nicht alleine bestreiten, sondern ich habe meine Mitstreiter am Start. Da ist zum einen einmal der Eddie. Hallo Eddie.
Hallo Fabian und hier auch nochmal offiziell, schön, dass du wieder da bist und direkt dir die Haare hast wachsen lassen.
Das ist so eine Notsituation. Ich bin mir sicher, ihr habt schon Moin Moins oder Homeoffice-Talks dazu gehabt und so. Was macht man jetzt mit den Haaren? Das ist nicht so einfach.
Bist du vorher zum Friseur gegangen?
Na, so alle 6 Wochen oder so. Und ich bin ja normalerweise auch so jemand, ich bin jetzt in so einem Alter, da geht man so normalerweise dazu über, so wie Colin, das alles so nach vorne und irgendwo so drüber zu legen, damit es aussieht, als sind die Haare noch einwandfrei wie neu vor 20 Jahren. Das ist aber nicht mehr so. Aber wenn die Haare zu lang werden, dann kämmt man sie einfach irgendwann alle so nach hinten, so wie ich das heute mache. Und hofft, dass es nicht so negativ aus. Ja, vielen Dank.
Ich trage Kappe deswegen.
Genau. Neben uns beiden, Eddie, auch noch Ilias am Start. Hallo Ilias.
Hallo Fabian, ich freue mich sehr, dich in diesem Studio sitzen zu sehen. Ich kann es kaum erwarten, irgendwann neben dir in diesem Studio zu sitzen.
Vielen Dank, Ilias. Und wir haben auch Chiara am Start. Hallo Chiara.
Hallo. Ich finde es auch schön. Es sieht ein bisschen traurig aus, wenn du da ganz alleine da bist. Fühlst du dich einsam, Fabian, gerade?
Ja, ein bisschen schon, aber ich bin da froh, es sind ja auch noch andere Leute hier in der Firma. Ich weiß gar nicht, ob das mal so zur Sprache kommt. Ich finde das ganz toll, dass hier noch eine Menge Menschen immer auch ganz normal zur Arbeit gehen, sei es jetzt in der Regie oder am Ton oder in der Aufnahmeleitung, um dafür zu sorgen, dass alle diese Sendungen hier stattfinden können für uns und auch für euch da draußen. Also vielen Dank mal von mir für diesen tollen Einsatz, den die Leute hier jeden Tag zeigen, damit der Sendebetrieb aufrecht erhalten werden kann. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir auch ein mit den Themen der Sendung. Eddie, bei dir hat es einen ganz besonderen Grund, dass du da bist, weil diese Woche erscheint später noch das Remake von Final Fantasy VII. Und du bist derjenige, der das hier auch für den Sender spielt. Und ich weiß, du hast dich auch abseits davon schon ein bisschen damit beschäftigt. Ich habe jetzt deinen Let's Play noch nicht sehen können. Aber wie gefällt dir das Spiel so bisher? Ich kenne die Demo dazu. Was ist dein Eindruck?
Also ich muss dazu sagen, sehr viel mehr als das, was man von der Demo kennt, kenne ich jetzt tatsächlich auch noch nicht. Ich habe das Spiel schon ein bisschen länger, durfte aber aus Embargo-Gründen das auch nicht sagen. Seit heute darf man offiziell darüber auch reden und eine Stunde zeigen. Das habe ich ja vorhin gemacht und das ist schon von denen abgetimt. Das ist halt ungefähr genau die Stunde, die du brauchst, um das durchzuzocken, was du auch in der Demo gespielt hast. Vielleicht, wenn du es schon mal gezockt hast oder so, dann kriegst du das vielleicht ein bisschen schneller hin. Ich habe darüber hinaus, dann als ich den Code erhalten habe, dann noch so ein bisschen gespielt, aber ich wusste ja, dass ich das für den Sender auch noch durchzocke und habe deshalb dann einfach mich auch zwingen müssen, aufzuhören, damit ich nicht alles doppelt spielen muss, weil das macht dann in der Tat nicht so viel Spaß. Und jetzt habe ich mit der Demo, habe ich jetzt diese erste Stunde, glaube ich, 3-mal oder 4-mal gespielt und dann nochmal auf einer Gamescom. Und ja, kann eigentlich deshalb natürlich nur ganz eingeschränkt was zu dem Spiel sagen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich finde, dass es technisch halt eine Referenz ist. War ja auch im Prinzip zu erwarten. Aber ich finde halt in Anbetracht dessen, dass wir jetzt dieses Jahr sogar noch eine neue Konsolengeneration kriegen, finde ich das schon krass, wie gut die Spiele eigentlich aussehen. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, so wirklich notwendig, finde ich, ist es gar nicht, dass es eine neue Konsolengeneration gibt. Ich meine, ich freue mich drauf, ich habe mega Bock auf neue Konsolen, dass alles noch ein bisschen geiler wird und noch ein bisschen flüssiger und schneller und weiß ich nicht was, wie immer. Aber wenn ich so Final Fantasy VII sehe, dann muss ich erst mal sagen, ja, also das sieht schon einfach super aus. Und ich wüsste gar nicht, was man da noch groß drauflegen will. Und spielerisch ist es halt sicherlich auch bisschen Geschmackssache. Ich gehöre zu den Fans des Originals, finde aber, zumindest was ich bislang gesehen habe, dass sich das ja sehr flott spielt durch dieses Kampfsystem, sehr viel Action ist, eine gute Mischung aus sozusagen ja so rundenbasierten Elementen, dass es, wenn du Sachen auswählst, Zaubersprüche, Items oder so, dass dann quasi pausiert wird, die Zeit so ein bisschen freest und du genug Zeit hast, irgendwie Befehle einzugeben, aber auch du musst dich selber taktisch positionieren. Jetzt bei dem Bossgegner da in der Demo musste man hinter denen zum Beispiel kommen, um ihn anzugreifen und so. Das sind dann eben neue Elemente. Und was man halt ja auch dann in der Demo gesehen hat, was man auch dann sieht, wenn man jetzt noch weiterspielt, ist, wie nahtlos diese Welt in Cutscenes übergeht, in Dialoge, dann wieder in frei erkundbare Gebiete. Ich finde, dass das ein sehr gutes, immersives Gefühl bislang bietet.
Mhm. Das ist natürlich ein Spiel, die Leute kennen und lieben das. Und es gibt kaum ein Spiel, was so eine große Fangemeinde hat. Und dementsprechend sind natürlich die Jahre jetzt auch schwierig gewesen, die man auf das Remake gewartet hat. Findest du, das kann diesem enormen Anspruch, den die Leute daran stellen, überhaupt gerecht werden? Und ist es dann eine sinnvolle Variante, auch das, was sie gemacht haben, dass sie eben sagen, wir haben ein ganz neues Kampfsystem und so und wir wollen die Leute neu davon überzeugen mit einer zeitgemäßen Interpretation. Wie stehst du zu diesem Ansatz und glaubst du, die Leute werden in Gänze damit zufrieden sein oder wird es Leute geben, die sagen, sie sind davon enttäuscht, weil es nicht das Spiel ist, was sie im Gedächtnis haben und was sie damals so geliebt haben?
Ja, ich glaube schon, dass es da auch ein paar Leute gibt, die da, denen das zu modern ist und die dann die Veränderung eben nicht mögen. Das ist ja ganz klar, bei so einem Klassiker, glaube ich, ist es einfach schwer, ein Spiel zu machen, das allen gleichermaßen gefällt. Das ist wie Star Wars, ne? Einerseits was Neues machen, andererseits Nostalgie, der Nostalgie gerecht werden. Das ist einfach schwer. Square hat sich das ausgesucht. Ich finde, sie haben es, zumindest was ich mitbekommen habe, ganz gut hinbekommen. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass das halt nicht das ganze Spiel ist, sondern quasi nur eine Episode. Ich habe gehört, es geht bis zum Ende von Midgard. Und da fängt ja Final Fantasy VII eigentlich erst so richtig an, wenn man das Spiel kennt. Ich bin gespannt, wie sich das auch mit der Linearität verhält. Ich bin halt ein Fan davon, dann auch eine frei begehbare Welt zu haben, die ich mit dem Luftschiff erkunden kann und gucken kann, ey, was ist denn da hinten, da will ich jetzt mal landen und gucken, was hier für Gegner, was gibt's hier für eine Höhle, was ist hier so. Das kann ich mir gerade jetzt noch nicht so ganz vorstellen, wie das alles wird. Ich hoffe, dass das alles kommt. Momentan steht hier ganz klar die Inszenierung, die Opulenz, die Technik und die Story im Vordergrund. Das muss man ganz klar sagen. Und die Story gibt ja auch eine Menge her. Ob das dann den Hardcore Nostalgikern genauso gefällt, das weiß ich nicht. Ich kann nur jedem empfehlen, es mal zu testen und einfach ja eine Chance zu geben, weil es gibt ja auch die Remakes von Final Fantasy VII. Also wenn man einfach Final Fantasy VII nochmal spielen will, dann gibt's ja auch die Möglichkeit. Also ich find's eigentlich nicht verkehrt, da ein bisschen was Neues zu wagen.
Hm. Du hast jetzt sehr die Technik gelobt und auch das Kampfsystem hervorgehoben, was deiner Meinung nach viele gute Elemente jetzt hat. Gibt es auch irgendwas, wo du nach deiner Spielzeit jetzt sagen würdest, es ist nicht so gut überarbeitet oder es generell vielleicht auch nicht so gut gealtert und da hätte man nochmal rangehen können? Also was gefällt dir bisher im Spiel nicht?
Also was mir bislang nicht so gut gefallen hat, ist die Kamera teilweise, wobei die war in der Demo besser. Ich glaube, da kommt noch ein Day One Patch oder sowas, habe ich das Gefühl. Also es ist ja so wie bei Dark Souls, dass du den Gegner wenn du den rechten Analogstick sozusagen reindrückst, fokussierst und dann im Prinzip müsste die Kamera den die ganze Zeit tracken. Jetzt ist aber das Spiel ziemlich wild. Cloud springt mal in die Luft, bleibt dann irgendwie 2 Meter in der Luft, bevor er wieder landet. Hunde springen, es gibt irgendwie fliegende Gegner und so weiter. Also es ist auf allen Ebenen Action. Und die Kamera kann manchmal nicht hundertprozentig mit dem Geschehen mithalten, habe ich so das Gefühl. Ich habe es ganz gut mittlerweile raus. Es gibt jetzt, es gibt Quicktime-Buttons, sodass du nicht immer umständlich übers Menü gehen musst. Das muss aber sich auch erstmal alles so setzen, dass man das einigermaßen intuitiv dann abrufen kann. Aber das wäre jetzt so ein Part, wo ich sage, der gefällt mir nicht. Und was ich vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen, ich vermisse den Wind-Sound, den typischen Final Fantasy.
Die Fanfare?
Die Fanfare am Ende eines Kampfes. Den gibt's zwar am Anfang im Menü, im Startmenü, aber nicht im Spiel selbst. Und ich krieg einfach schon Gänsehaut, wenn ich nur diesen Sound höre, der fehlt mir ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber ansonsten habe ich wirklich momentan nicht so viel zu motzen. Das gefällt mir schon ziemlich gut, muss ich sagen.
Findest du, dass die Charaktere, also die unterscheiden sich ja schon sehr, wie sie jetzt interpretiert sind, mit vielen Polygonen im Vergleich zu den sehr groben Figuren, die es im Original gab. Ist das eine Interpretation, wo du sagst, du hast die Figuren so vorgestellt? Also zum Beispiel Barrett ist jemand, der da häufig jetzt genannt wird, dass die Leute sich am Look von ihm so ein bisschen stören, wie er im Remake aussieht. Aber findest du die gut getroffen in der Neuauflage?
Ich muss sagen, ist das jetzt schon eine Weile her, dass ich Final Fantasy VII gezockt habe, deshalb weiß ich es nicht mehr so ganz genau. Ich fand Barrett eigentlich ganz cool, wie sie ihn getroffen haben. Cloud geht mir noch so ein bisschen auf den Sack. Der ist halt, aber das ist halt so JRPG-Style. Da kann man, das ist halt ein Genre-Ding, da kann man sich, finde ich, nicht so richtig drüber aufregen. Der ist halt so dieser Jüngling, der halt cool ist, der auch so ein bisschen alles kann und es passiert ja auch noch viel in der Story, wo sich das dann noch so ändert, aber ich kann verstehen, ich habe es auch im Chat gesehen, als ich gezockt habe. Es kommen dann viele so One-Liner von ihm, wenn er irgendwie er gelobt wird und er sagt dann, that was nothing. Oder macht die Drei-Punkt-Landung. Und es ist schon alles ein bisschen overstyled, aber so soll's halt sein. Also er ist halt cool. Er hat auch in Final Fantasy VII halt das größte Schwert von allen. Und das ist halt alles ein bisschen over the top. Und ja, so JRPG ist halt so ein bisschen overacted. Das gehört ein bisschen mit dazu, finde ich. Mich stört's jetzt nicht, aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn Leute sagen, dass ihnen das alles ein bisschen zu klischeehaft ist. Aber dann frage ich mich auch, dann muss man irgendwann einfach vielleicht auch mal sagen, Final Fantasy ist nicht so mein Ding. Weil das war ja bei Final Fantasy 15, wurde es ja auch ständig kritisiert, diese Boygroup und wie die aussehen und mit den Haaren und so weiter. Ich kann das total verstehen, wenn einen das nicht bockt. Wenn vielleicht auch mehr auf westliche Rollenspiel-Looks steht oder so. Aber ich find's jetzt auch nicht schlimmer als einen wortkargen Witcher oder einen Rocky-mäßigen oder Rambo-mäßigen Solid Snake. Videospielcharaktere sind halt immer noch sehr klischeehaft. Und ich habe mich, glaube ich, über die lange Zeit, die ich jetzt zocke, irgendwie auch dran gewöhnt. Mich stört's nicht so richtig.
Mhm. Nochmal eine grundsätzliche Frage. Hast du jetzt vorhin im Let's Play Deutsch oder Englisch gespielt?
Ich habe Englisch gespielt, weil man hätte restarten müssen. Ich habe es dann im Optionsmenü auf Deutsch gestellt, weil die wir haben Vote gemacht und die Leute wollten, dass ich auf Deutsch weiterspiele. Mhm. Aber da ich nur eine Stunde Zeit hatte, habe ich das auf die nächste Session verschoben. Deshalb kann ich nichts zur deutschen Sprachausgabe sagen.
Na gut, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ansonsten, Eddie, gibt's noch was du noch loswerden möchtest zum Spiel? Sonst würde ich nämlich, glaube ich, mal Chiara und Ilias hören, was so ihre Meinung sind oder ob sie das spielen werden und ob sie sich auf das Spiel auch freuen, wenn es jetzt diese Woche erscheinen wird dann.
Nö, aber ich bleib gern noch und höre noch kurz ein bisschen zu, was sie sagen.
Ja, vielleicht kannst du ja noch bei irgendwelchen Rückfragen, ja, wo ich da nichts zu sagen kann, noch mal Feedback geben. Chiara, ja, wie ist es bei dir? Wie stehst du zum Final Fantasy VII Remake?
Also ich bin mit Final Fantasy VII oder generell mit Final Fantasy nicht aufgewachsen. Ich hatte immer Nintendo-Konsolen, als ich ins Alter kam, wo ich auch zocken durfte. Deswegen habe ich da keinen wirklichen Hype, der bei mir ist. Also ich bin sehr interessiert. Ich habe eigentlich schon Bock, da reinzuspielen. Ich habe Final Fantasy 13 gespielt, was kein guter Teil ist, auch von Fanseite. Und mit 15 habe ich jetzt weitergemacht. Und das hat mir eigentlich schon recht gut gefallen, abgesehen von dieser Boyband-Geschichte. Aber ja, auf 7 habe ich schon Bock. Aber wie gesagt, ich bin nicht gehypt und bin da auch kein großer Experte, weil ich eben nicht damit aufgewachsen bin.
Mhm. Ilias, wie ist es bei dir?
Ich habe da richtig Lust drauf. Ich habe damals das Original gespielt, ein bisschen später, ich glaube um die Nullerjahre, so 2001, 2002, als ich meine PlayStation damals vererbt bekommen habe von meinem Bruder, habe ich so einen Stapel bekommen an Spielen. Mhm. Und da habe ich mir einfach die Disc rausgenommen, die am fettesten aussah, oder die Hülle, die am fettesten aussah. Und das war eben Final Fantasy VII, weil sie mit 4 Discs oder so kam, damals das Spiel. Und freue mich da riesig drauf. Habe jetzt natürlich mich auch nicht lumpen lassen und mir ein paar Reviews angesehen und durchgelesen. Und ich finde das tatsächlich ganz cool, dass es anscheinend auch so wird, dass sich die Entwickler Freiheiten genommen haben und das Spiel nicht nur 1:1 übersetzt haben, sondern auch stellenweise neu interpretiert haben. Das mag der ein oder andere vielleicht nicht cool finden, finde es aber tatsächlich ganz spannend zu sehen, wie sie versuchen, das Spiel oder Final Fantasy VII als Zeitmomentum quasi ins Jahr 2020 zu bringen und hier und da ein paar Fäden zu ziehen. Gerade das Ende des Spiels soll wohl relativ kontrovers, wenn nicht sogar polarisierend sein. Und ganz ehrlich, den ein oder anderen mag das abtören. Mich macht's umso neugieriger. Ich habe da richtig Lust drauf und das, was Eddie gesagt hat, macht mich eigentlich nur noch ein bisschen neugieriger. Ich hab's davor auf der E3 kurz gespielt. Das sah fantastisch aus. Hab mir ein paar Bilder heute angesehen und versucht, so wenig wie möglich mich spoilern zu lassen. Und es sieht großartig aus. Ich kann's kaum erwarten zu spielen. Freue mich da in dieser Welt abzutauchen und freue mich auch ein bisschen, dass ich endlich ein Spiel habe neben Animal Crossing, das ich die nächsten Tagen und vielleicht sogar Wochen spielen werde.
Mhm. Bei mir ist es ehrlich gesagt auch so. Ich fand die Demo super cool. Mir hat das echt Spaß gemacht. Ich finde, das Problem ist immer ein bisschen, das ist so muss Gregor sich eigentlich permanent fühlen. Wenn man so JRPGs spielen will, du hast so viel irgendwie davon und die sind alle so Zeitfresser. Ich habe zum Beispiel auch mal angefangen, Dragon Quest auf der Switch zu spielen, also das 11er. Ich finde das fantastisch. Oder ist es 10? Ich weiß gar nicht. 10 oder 11? Was ist das gerade, was es auf der Switch gibt? 11?
Elf.
Das spiele ich gerade und das liegt halt noch so halb durchgespielt rum. Dann kommt ja auch diesen Monat noch Trials of Mana raus, wo ich auch die Demo gespielt habe und dachte, das finde ich auch super cool. Und jetzt schon wieder Final Fantasy, da muss man sich dann echt immer entscheiden für, weil es einfach so eine Vielzahl an Spielen in diesem Genre gibt und die einfach alle so zeitintensiv sind. Ich bin mal gespannt tatsächlich, man weiß es wahrscheinlich ja heute schon, da das Review-Embargo gefallen ist. Wie lange ist das Final Fantasy VII Remake?
Also ich habe so gehört, so 35 Stunden ungefähr. Mhm. Also je nachdem, wie viel man da wahrscheinlich Sidequests und Kram macht.
Aber es ist so krass, Eddie hat es vorhin erwähnt, also das Spiel geht ja nur bis du Midgar verlässt. Das ist im Original 5 Stunden. Es ist quasi so ein Zehntel von dem, was das Original ausmacht. Ich habe keine Ahnung, wie sie das schaffen wollen, das Spiel die nächsten 10 Jahre irgendwie nach und nach zu entwickeln. Einige böse Stimmen behaupten sogar, dass es niemals fertig wird. Und wenn, dann wird das unheimlich lange dauern. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das auslegen wollen die nächsten Jahre. Vor allem auch mit der neuen Konsolengeneration. Da wollen sie ja wahrscheinlich auch noch mal so das Level ein Stück weit anheben, zumindest was die technische Seite angeht.
Das wird richtig unangenehm irgendwann, wenn die merken, die müssen das nur über mehrere Teile strecken und irgendwann, weiß ich nicht, verkauft sich dann vielleicht nicht mehr gut oder sie verzetteln sich in der Entwicklung und dann wird es so das neue Half-Life 2 mit den Folgeepisoden, die da noch kamen. Und in 15 Jahren
Game of Thrones
spielen wir
weißt
dann,
du, wo sie das Original eingeholt haben.
Ja. Oder, ja gut, das ist da eher unwahrscheinlich. Das Original ist ja schon fertig. Das ist ja, muss ja nicht jemand noch fertig schreiben. Es existiert ja ein Original Final Fantasy VII. Aber wahrscheinlich haben wir in 10 Jahren dann sowas wie Half-Life Alyx in Final Fantasy Form, weil sie das Spiel einfach nicht fertig kriegen. Ich bin da generell ein bisschen zwiegespalten mittlerweile, was solche Episodenspiele angeht, weil man dann eben immer sehr lange darauf wartet und wenn dann einmal irgendwie was schief geht im Rahmen der Entwicklung oder du hast später so ein inkohärentes Werk, wo die Episoden sehr unterschiedlich sind und das nicht mehr richtig zusammenpasst, weiß auch nicht, ob das so schlau war, diesen Midgard-Part dann so breit auszuwälzen jetzt. Wahrscheinlich, wenn man darüber hinausgegangen wäre, hätte man halt so viel Neues ins Spiel packen müssen, dass sie das dann nicht mehr in einem Spiel in einer vernünftigen Entwicklungszeit hätten unterbringen können, weil das Spiel ja eh schon 100 Jahre einfach gedauert hat, bis es jetzt mal rausgekommen ist.
Ja, die Frage ist ja auch, ob man die Motivation, das Spiel zu zocken, so lange aufrechthalten kann, weil ich wusste gar nicht, ich weiß immer noch nicht, wann es weitergeht, weil jetzt, wenn du dann 4 Jahre warten musst, um eine Story weiter zu erzählen, deshalb meinte ich so wie Game of Thrones, du willst halt einfach jedes Jahr dann wenigstens deine Dosis kriegen und nicht dazwischen so warten wie die Leute, die aufs Buch warten, dass das endlich rauskommt und irgendwann schon das Interesse verlieren und weiß ich nicht, ob das so die richtige Strategie ist. Ich dachte, dass das mehr oder weniger ja so einmal im Jahr so wie Harry Potter erscheint, aber ist wohl nicht so.
Das halte ich für sehr optimistisch, das glaube ich auch nicht. Wir könnten jetzt hier an der Stelle mal einen Tipp abgeben, wann wir denken, dass die Fortsetzung dazu erscheinen wird. Ich sage jetzt einfach mal 2000. Im Weihnachtsgeschäft 2022.
Was? Okay. Ich hätte trotzdem 2021 gesagt. Ich finde mit, jetzt als Beispiel Life is Strange 2, da gab es ja auch schon ein paar traurige Fans, die mussten auf eine weitere Episode fast ein Jahr lang warten und die wussten einfach nicht mehr, was passiert ist. Und klar, Fans wissen halt, um was es geht, aber es sind sicherlich auch sehr viele Neueinsteiger, die dann 35 Stunden gespielt haben und sich dann denken, Mist, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was passiert ist. Falls überhaupt irgendwas in diesen ersten 35 Stunden passiert, wenn ihr meint, das Spiel geht erst danach richtig los.
Naja, das Gute ist an dem Remake ist, dass sie es nicht einfach nur gestreckt haben, sondern sie haben auch extrem viel neue Elemente reingepackt. Sei es neue Bosse, neue Dungeons und hast du nicht gesehen. Wird von vielen positiv aufgenommen, aber da man merkt einfach, dass da der ein oder andere Lückenfüller einfach drin ist. Und da muss man sich einfach, man muss es einfach, es ist, hört sich dumm an, aber man muss es einfach spielen und selbst beurteilen, um zu schauen, ob das jetzt so cool ist oder nicht. Ich frage mich ehrlich gesagt nur, und das ist auch der Punkt, den du angesprochen hast, Chiara, wie sie zukünftig neue Spiele auch irgendwie abholen wollen, vor allem, weil du halt auch diese Hürde mit den neuen Generationen hast, mit der PS5 und mit der Series X von Xbox. Keine Ahnung, wie sie sich da, eventuell machen sie es wie bei Kingdom Hearts 3 und hauen da nochmal so ein 50-Minuten-Video rein, bevor das Spiel eigentlich losgeht. Ich kann mir alles vorstellen, vor allem, weil das halt auch Nomura, glaube ich, directed, der Dude, der auch Kingdom Hearts verantwortet. Und der ist, glaube ich, eh so ein bisschen verrückt, was Story und seine Vision angeht. Ich kann mir da alles vorstellen, aber ganz im Ernst, ich bin dabei. I'm in, ich habe Bock auf diesen Ritt und ich bin gespannt, was das mit sich bringt, weil das einfach ein neues Konzept ist, beziehungsweise das Konzept-Episode auf ein komplett anderes Level hievt. Und ich finde das irgendwie spannend, auch wenn ich dem Ganzen skeptisch gegenüberstehe, bin aber sehr happy, das auszuprobieren bald.
Mhm. PlayStation ist natürlich da auch mit die schwierigste Plattform, was das angeht, weil die eben diesen Umstieg auf eine andere Plattform dann forcieren. Bei Xbox ist es ja zunächst dann erstmal so, dass die ganzen Xbox Series X-Spiele auch auf den alten Generationen noch laufen sollen. Und am PC hast du das Problem ähnlich. Ich denke mal, dass wir langfristig ja auch das Final Fantasy VII Remake auch auf anderen Plattformen dann wieder sehen werden. Aber ja, wahrscheinlich für den zweiten Teil davon wirst du nicht mehr mit der PS4 dann arbeiten können. Glaube nicht, dass es dafür noch erscheinen wird. Aber man weiß es nicht, ist auch nur Mutmaßung. Vielleicht hat Square das auch in der Hinterhand und haut irgendwie schon im Weihnachtsgeschäft den zweiten Teil raus, aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich.
Aber meint ihr nicht, dass die nicht schon längst ein PlayStation 5-Kit haben, an dem die...
Ja, doch, also, bestimmt.
Die werden ja schon dafür entwickeln jetzt.
Ist ja weniger für den Entwickler blöd als für den Konsumenten, wenn du dann siehst, okay, das Spiel ist ja eigentlich erst angefangen, obwohl es als Vollpreisspiel verkauft wird und es auch einen okayen Umfang bietet. Aber wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann hol dir jetzt bitte erstmal eine neue Konsole. Aber das kannst du natürlich auch bei allen normalen Sequels zu spielen sagen, wenn du den zweiten Teil spielen willst.
Aber ich finde das super, das ist der beste Weg, um den Kunden an das neue Produkt zu binden. So, du bringst erstmal die Hälfte oder ein Viertel von einem Teil raus und dann, wenn du wissen willst, ob es ja, wie es weitergeht, musst du dir halt die neue Konsole holen. Mhm. Also die Xbox einfach mal komplett vergessen.
Ja, sowas wie Final Fantasy kann sich das natürlich auch erlauben. Ich glaube, bei vielen anderen Brands oder Spielen würde das eher schwerfallen.
Aber 2022 ist die PlayStation 4 doch auch schon mausetot.
Ja, ja, das sage ich ja. Also mit PlayStation 4 wirst du da, glaube ich, nichts mehr ausrichten können dann.
Ja. Naja, sie haben ja schon bestätigt, dass der zweite Teil dieser Episodenreihe in Entwicklung ist. Und dass sie da halt schon fleißig arbeiten. Wann das halt rauskommt, weiß man nicht. Ich finde 2022 aber auch relativ realistisch, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich würde dem sogar zustimmen. Nächstes Jahr ist noch ein bisschen zu früh. Vor allem, wenn man sich dieses Production Value ansieht, das sie jetzt mit dem ersten Teil abgeliefert haben. Und wenn sie das halten wollen, müssen sie sich auf jeden Fall ranhalten. Ich bin halt gespannt, wie sie sich da aus der ganzen Misere manövrieren wollen.
Mhm. Ich würde sagen, da wir auch noch andere Themen heute in der Sendung besprechen wollen, wir schließen hier mal den Final Fantasy Block ab. Es wird ja noch eine Menge mehr dazu auf dem Sender geben. Eddie, du wirst es weiterspielen. Es beginnt dann so zu den Osterfeiertagen. Da fällt dann auch der Embargo für den ganzen Streaming-Rest des Spiels tatsächlich. Und am Freitag wird es erscheinen. Es gibt dazu auch noch Mittwochabend ein großes Launch-Special. Das wird Gregor euch präsentieren. Ich glaube, Eddie ist da auch mit dabei. Genau. Könnt ihr euch schon mal vormerken für den Mittwochabend. Ansonsten, Eddie, würde ich dich einmal hier aus der Sendung entlassen. Damit du dir ein bisschen eine Pause noch mal gönnen kannst, bevor es um 8 Uhr bei dir dann weitergeht. Vielen Dank, dass du dir noch mal die Zeit genommen hast.
Gerne.
So viel zum Thema Final Fantasy. Jetzt machen wir eine ganz kurze Unterbrechung und dann geht's gleich weiter hier mit dem Rest von Game Talk mit Chiara, Ilias und mir.
Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
Und da sind wir schon wieder zurück hier beim Game Talk mit Ilias, Chiara und mir. Und wir sprechen jetzt über ein Thema, was ein bisschen weniger erfreulich ist als das Final Fantasy VII Remake. Es geht nämlich um eine Nachricht, die viele von euch wahrscheinlich Ende letzter Woche gehört haben. Last of Us 2 wurde neben Iron Man VR verschoben und zwar auf unbestimmte Zeit. Und das ist insofern interessant, als dass wir jetzt hier schon direkte Auswirkungen der Corona-Krise auf den Spielemarkt bemerken, wo man zunächst erstmal dachte, ja, für die Spielefirmen und auch für Spieler ist es ja gut, man hat mehr Zeit zu spielen, die Spiele werden mehr verkauft und man sieht es ja auch, es gibt Rekordzahlen bei parallel aktiven Spielern auf Spieleplattformen und alle diese Sachen. Aber es gibt natürlich auch Negativeffekte, wie sie jetzt eintreten, dass eben bestimmte Entwickler und Publisher ihre Spiele nicht mehr fertigstellen oder, wie im Falle von Last of Us eher anzunehmen, halt nicht mehr vernünftig auf den Markt bringen können, auch wenn der Großteil der Entwicklung vielleicht schon abgeschlossen ist. Was war eure Reaktion dazu, Ilias und Chiara? Vielleicht starten wir mit Ilias diesmal.
Es ist abgefahren, vor allem weil sie dieses Mal eine Verschiebung angekündigt haben ohne Datum. Also sie ist undefiniert und man weiß nicht, wann es erscheint. Und das ist so der erste große Fall, den wir gesehen haben im Zuge dieser ganzen Corona-Krise. Und da habe ich mich mal, ich habe mal rumgeguckt und geschaut, ey, was könnten die Gründe sein? Und da hat der offizielle PlayStation-Blog jetzt zum Beispiel auch so ein kurzes Interview mit Neil Druckmann gepostet über einen Podcast. Die haben da anscheinend auch einen offiziellen Podcast und da haben sie ihn eingeladen. Und da hat er als einen der Hauptgründe genannt, dass das logistische Gründe hat. Und das ist auch der Grund, der in der offiziellen Mitteilung genannt wurde. Und das finde ich in dem Sinne abgefahren, weil das wieder schließen lässt, was für eine starke Macht der Einzelhandel eigentlich noch hat, dass man bewusst das Spiel, das im Grunde schon fertig ist, zurückhält, damit auch wirklich alle gleichzeitig dasselbe Spiel spielen können, ist natürlich cool für Leute, die jetzt beispielsweise keine gute Internetverbindung haben oder vielleicht sogar gar keine Internetverbindung haben. Aber anscheinend, wenn man einigen Stimmen Glauben schenken darf, will man hauptsächlich auch nicht den Einzelhandel irgendwie gegen den Karren fahren, um damit die eventuell, wenn das halt ganz schlecht läuft, das Spiel aus den Regalen nehmen und dadurch wichtige Einnahmequellen verlieren. Und das Gleiche war ja bei Animal Crossing damals auch so, dass die Welt nach diesem Spiel quasi geschrien hat und unbedingt dieses Spiel spielen wollte, gerade bei dieser sehr außergewöhnlichen Zeit. Und Nintendo da trotzdem strikt geblieben ist und gesagt hat, nee, wir machen das nicht und das Spiel wird erst digital veröffentlicht, wenn es auch im Einzelhandel in den Regalen steht. Und das zeigt einfach wieder, wie wichtig der Einzelhandel immer noch ist. Finde ich persönlich schade. Ich habe mir auch so mal aus Neugier den Aktienindex von GameStop mal angeguckt, weil das für mich immer ein guter Indikator ist. Und der geht immer krasser nach unten vor einem Jahr. Wenn wir uns das mal anschauen, der war bei knapp 4 Euro, jetzt ist er mittlerweile bei 2,60 Euro. Und dass trotzdem, dass dieses ganze Gefüge, das über die Jahre aufgebaut wurde, immer noch so stark ist und dass man immer noch so stark darauf setzt, dass die Spiele im Regal stehen, das ist, finde ich persönlich, ein bisschen crazy.
Also ich bin da komplett bei dir, Ilias. Die Sache ist aber auch, dass für Entwickler und Publisher bei der Konsole natürlich die physischen Verkäufe einfach die wichtigsten sind. Also Entwickler verdienen ja am meisten Geld mit Mikrotransaktionen, das kennt man ja, das ist hauptsächlich am PC, aber an der Konsole sind tatsächlich die AAA-Titel die wichtigsten und Konsolenspieler, glaube ich, sind halt eher doch so ein Publikum, die dann nochmal in den Laden gehen, sich das Spiel holen oder irgendwie online dann nochmal bestellen als Disc-Version, anstatt sich das runterzuladen. Wobei man, selbst wenn man eine Disc hat mittlerweile, muss man ja immer noch Kram runterladen. Aber an die ganzen Sachen habe ich halt selber auch noch gar nicht gedacht, dass das ja natürlich einen super Einfluss auch auf die Entwicklung hat und auf eben das Geld. Und ich frage mich halt auch, wie die Unternehmen und die Entwickler sich gerade so daran anpassen, ihre Spieler weiterzuentwickeln. Ist das jetzt komplett auf Eis gelegt? Sagen die, nee, die Arbeiter sollen jetzt zu Hause bleiben, dürfen nur bestimmte Leute jetzt in die Büros kommen, weiterentwickeln, weil das sind ja mal riesige Teams dahinter, die in verschiedenen Standorten positioniert sind.
Ich würde einmal ganz kurz darauf eingehen, was du gesagt hast, Chiara. Du hast gesagt, dass für die Publisher es wichtig ist, dass sie physische Spiele verkaufen. Aber müsste es nicht eigentlich so sein, dass sie sich viel mehr freuen, wenn Leute ein Spiel digital kaufen, weil du das Spiel einfach auch nicht mehr weiterverkaufen kannst? Also jedes Retail-Spiel, was verkauft wird auf Disc in der Packung im Laden, das wird ja im Schnitt irgendwie noch später 3, 4, 5 Mal weiterverkauft, zumindest in diesen in den Kreisen, wo es verbreitet ist, dass jemand sagt, ich gebe ein Spiel bei GameStop in Zahlung, dann verkaufen die das wieder, eine andere Person gibt es wieder in Zahlung. Und von all diesem Geld, das zirkuliert nur noch unter den Wiederverkäufern und unter den Zwischenhändlern wie GameStop, aber davon hat der Entwickler und Publisher ja nichts mehr. Eigentlich müsste Sony doch sagen, okay, es ist natürlich schade, dass alle Märkte geschlossen sind, wir hauen aber Last of Us trotzdem in den PlayStation Store, weil umso mehr Geld geht direkt an uns, ohne einen Zwischenhändler dazwischen.
Aber ich glaube, dann verliert man ja auch sehr viel Momentum, wenn man erstmal Leute ausschließt, die vielleicht keine gute Internetverbindung haben und sich das nicht runterladen können. Vor allem jetzt in diesen Zeiten, wo sowieso alles gedrosselt wird, was ja ein richtiges Problem ist. An bestimmte Plattformen funktionieren nicht mehr richtig. Und dann kann ich das schon verstehen, wenn man sagt, wir verschieben das auf unbestimmte Zeit, weil man eben nicht weiß, wann sich das alles gelegt hat. Und nehmen eben das Momentum mit, wo gerade wieder komplett Hype generiert ist. Leute rennen in die Läden, Leute laden sich dann über den PlayStation Store runter. Und nee, du hast schon recht. Natürlich ist es wahrscheinlich doch besser, wenn sie es digital sich runterladen. Das habe ich wohl falsch formuliert. Ich hatte mir eine Liste angeguckt, eine Tabelle mit welchen Plattformen und welchen Verkäufen Publisher das meiste Geld verdienen. Und das war natürlich am PC Mikrotransaktionen, aber an der Konsole eben AAA-Titel, wo ich mir halt dann denke, okay, dann ist es wo selbstverständlich, wenn man sagt, dass logistische Probleme möchte man entgegenwirken und dann doch lieber verschieben.
Ja, aber gerade auch AAA-Titel, also wenn du das übers PSN zum Beispiel verkaufst, selbst als Third-Party-Publisher, da musst du halt auch nicht mal Gebühren für den Einzelhandel irgendwie abknüpfen. Da bekommt Sony seinen 30% Share und du bekommst deine 70 und musst nicht auch noch zusätzlich irgendwas an GameStop abgeben. Natürlich macht das auch Sinn, was du sagst. Ich glaube aber irgendwie, alles deutet darauf hin, dass man sich es mit dem Einzelhandel nicht verscherzen möchte. Und ich finde das ein bisschen schade, weil das gerade so die Zeit ist, wo man alte Traditionen brechen kann, wo man versuchen kann, out of the box zu denken. Und wenn so ein Spiel und auch so ein großes Spiel wie The Last of Us so gut wie fertig ist und die Entwickler eigentlich liefern können, dass man da nicht einfach auf den grünen Button drücken kann und für alle Leute, die das wollen, brauchen und sich es leisten können, sich das dann einfach downloaden können, das fände ich persönlich schon, ich hätte es cool gefunden. Ich hätte es schön gefunden und auch konsumerfreundlich und deswegen, ich glaube, selbst in Zeiten dieses von gedrosselter Internetleitung und hast du nicht gesehen, ich glaube, jeder, der das haben möchte, könnte es sich besorgen übers Internet, ist aber auch aus einer Position gesprochen, ich sitze hier in einem Wohnzimmer mit einem guten Internet und kann deswegen nicht für alle sprechen. Ich hätte es persönlich einfach cool gefunden, wenn sie sich der Situation angepasst hätten und vielleicht einen neuen Weg eingegangen wären. Ich verstehe aber alle Seiten und alle Argumente, die hier genannt worden.
Vielleicht hatten sie auch einfach nur Angst, dass das Spiel wieder früher in den Läden erscheint, als es eigentlich erscheinen sollte. Wie bei Final Fantasy zum Beispiel.
Na gut, aber das verhinderst du auch nicht, wenn du den Termin einfach global verschiebst. Dann kann es dann in 6 Monaten trotzdem früher auch wieder im Laden stehen. Mein ganz ehrlicher persönlicher Tipp ist, das Spiel ist einfach immer noch nicht fertig und nach all dem schlechten Feedback und dem Wirbel um den Crunch bei Naughty Dog wollten die nicht nochmal sagen, von wegen, ja, shit, wir haben es nicht geschafft und die Leute müssen jetzt noch härter arbeiten. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Vorwand ist, weil das ist eine bösartige Unterstellung von mir. Es ist nur mein persönliches subjektives Gefühl. Die können einfach, glaube ich, die Arbeitszeit daran noch gebrauchen. Und deswegen wird es einfach nochmal verschoben. Ist auch an sich, ist es natürlich nicht so schlimm. Also klar, man freut sich darauf. Ist halt eher ein bisschen fraglich, wie groß ist dann noch der Abstand zwischen Release von Last of Us 2 und dem Release der PS5, weil das natürlich auf die gleichen Portemonnaies zurückgreift, sage ich jetzt mal, und vielleicht sich dann eher jemand überlegt, gebe ich jetzt 60 oder 70 Euro für das Spiel aus oder spare ich mir das Geld und hole mir dann eine PS5. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwie was kommen wird, von wegen, das Spiel gibt es auch gleich in einer aufgemöbelten Fassung in 4K 60 Frames für PS5 oder so. Keine Ahnung. Ist gerade sehr spannend, was den Titel dann jetzt angeht und wie die neuen Timings sein werden, auch weil sie eben keinen neuen konkreten Termin genannt haben, sondern wirklich unbestimmt verschoben. Da sprechen wir, glaube ich, nicht von 1, 2, 3 Monaten, sondern eher von einem längeren Zeitraum.
Ich gehe schon fast davon aus, dass das mit einem PS5-Launch-Titel sein könnte. Ich hoffe es sogar schon fast ein bisschen, weil wenn das schon so kurz vor Release der PS5 erscheint, will ich es eigentlich auch direkt schon in der bestmöglichsten Variante spielen. Und ich wüsste nicht, ob ich mich beherrschen könnte, wenn das Ding jetzt wirklich 1-2 Monate vorher rauskommt, ob ich da wirklich noch warten kann. Deswegen, also jetzt ganz egoistisch gesprochen, fände ich schon fast cool, wenn sie das einfach zum Release der PS5 launchen und man das dann einfach in noch geiler spielen kann. Aber im Endeffekt ist es mir egal. Ich freue mich einfach, wenn es da ist. Es wird ein schönes Ding. Ich gehe jetzt einfach mal sehr stark davon aus, weil der Entwickler einfach schon mehrmals in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er einfach Bretter liefert, wenn er ein Spiel veröffentlicht. Und von daher, die extra Zeit soll denen gegönnt sein, wenn sie sich nicht zu Tode arbeiten müssen, noch die extra Wochen und Monate. Und von daher, wir können eigentlich nur gewinnen. Wir müssen zwar ein bisschen warten, dafür bekommen wir im besten Fall noch ein schöneres Spiel.
Hast du noch was zu dem Thema hinzuzufügen, Chiara?
Ja, eigentlich nicht wirklich. Ich habe nur noch gehört, dass es ja auch wirtschaftliche Gründe generell hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt es auch ein paar finanzielle Probleme gibt, wie man es überall auf der Welt hört und man vielleicht auch sagt, hey, hört erstmal auf zu arbeiten und wir setzen das dann später fort, weil wir es sowieso nicht zum Release fertig bekommen. Aber das sind alles Mutmaßungen. Wir wissen halt nicht, was gerade wirklich abgeht dort. Ich frage mich aber wirklich nur, wie es halt den anderen Unternehmen aussieht, ob die auch noch verschieben, ob die sagen, wir hauen nur noch Games raus, die schon Gold-Status erreicht haben. Das finde ich halt gerade super interessant.
Ich gehe sehr stark davon aus, dass das der Anfang von sehr, sehr vielen Verschiebungen sein wird. Mich würde es persönlich sehr wundern, wenn Ghost of Tsushima auch noch im Sommer erscheint. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir eine Verschiebung im Zusammenhang mit Corona irgendwie mitbekommen.
Das kann sein, dass... Sorry, sag du ruhig.
Okay, ich wollte nur gerade fragen. Meint ihr, dass die Zeit jetzt für Indie-Entwickler, die so ganz alleine an Spiele entwickeln und sowieso von zu Hause aus machen können?
Na, ich glaube, es ist auf jeden Fall, also du kannst jetzt in diesem Kontext oder in der Zeit, in der wir gerade leben, nicht von Vorteilen sprechen, weil es für alle eine beschissene Situation einfach darstellt. Aber ich glaube, du tust dich leichter mit kleineren Projekten, die nicht das Zusammenspiel von 100 oder mehr Mitarbeitern erfordern, die so ein Spiel fertigstellen müssen, sondern die Arbeitsbedingungen oder die Veröffentlichungsbedingungen für Spiele sind wahrscheinlich leichter für überschaubar große Teams. Und für die kann das natürlich ein Vorteil sein, wenn wir jetzt die Verschiebung von weiteren großen Titeln erleben, was echt dazu führen kann, dass wir vielleicht auch in den nächsten direkten Monaten nicht so viele Spiele wie in den Jahren zuvor einfach haben werden, zumindest keine AAA-Titel. Also zum Beispiel der April, das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber der ist ja jetzt nach dem Release von Resident Evil und Final Fantasy, da kommt dann noch Ende des Monats Trials of Mana und Gears Tactics, aber dazwischen ist schon auch nicht so viel und ich kann mir, Ghost of Tsushima ist ein sehr schönes Beispiel, Ilias, da sehe ich auch realistisch fast schon, dass wir das nochmal dass auch das noch eine Verschiebung erfahren wird.
Ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt auch, wie es mit Microsoft weitergeht. Ich finde das auch sehr interessant, dass Nintendo sich sehr bedeckt hält aktuell, dass wir im Grunde nicht wirklich wissen, was aus First-Party-Sicht von denen erscheint, bis auf Xenoblade Chronicles, das Remake für die Switch. Und ansonsten haben wir so gut wie keinerlei Infos. Da können wir gleich auch noch mal überleiten, weil jetzt erste Gerüchte aufgekommen sind bezüglich einer Mario Collection, die für die Switch rauskommen wird. Aber auch da, also selbst bei Microsoft, da weiß man, dass sie jetzt auch stellenweise noch unterstrichen haben, dass die Konsole zumindest im Herbst erscheinen wird. Und was die Spiele angeht, wie Halo, das ja zum Start auch launchen sollte, da gibt es noch keine konkreten Aussagen zu. Und ich bin unheimlich gespannt, drücke natürlich die Daumen, sei es für Entwickler, sei es für Indies, Publisher, dass das alles noch funktioniert und wir oder die Leute auch die Spiele bekommen, auf die sie sich freuen. Aber ich bin ein bisschen Pessimist, was das angeht und glaube, dass das noch ein paar Verschiebungen mit sich bringen wird.
Können wir einmal, wo du das gerade schon reingeworfen hast, Ilias, ich hatte das nicht mal als Thema auf meinem Zettel stehen, aber du hast jetzt einmal dieses Gerücht genannt der neuen Mario Collection für die Switch. Also Gerüchte halber so ein Super Mario All-Stars 2 mit Mario Sunshine, Mario Galaxy 1 und 2 und Super Mario 3D World. Und ich muss sagen, ich bin ja auf sehr, sehr hohem Niveau ein bisschen enttäuscht gewesen von Mario Odyssey, weil das nicht so meine Erwartungen ganz erfüllt hat, die ich daran hatte. Aber eine Collection, wo nochmal Mario Galaxy 1 und 2 drauf wären, das wäre für Nintendo eine weitere Goldgrube. Da würden die einfach wieder Millionen von verkaufen.
Oh, ich muss dich, glaube ich, korrigieren, weil das nicht Galaxy 1 und 2 ist, sondern nur Galaxy 1. Aber Ich will das gerade noch mal nachgucken.
Ich dachte, es sollen beide Teile sein. Es wäre doch komisch, wenn sie den zweiten Teil weglassen, aber dann das deutlich schlechtere Mario 3D World wieder reinpacken würden.
Wie heißt es hier noch mal? Okay, Mario Switch, ja, ja.
Was hat dir bei Odyssey nicht gefallen? Hast du bis zum Wüstenlevel nur gespielt? Oder
nee, ich hab es durchgespielt. Und ich finde, das ist so ein konzeptuelles Problem, was vielleicht auch sehr persönlich für mich geprägt ist. Ich fand es immer gut, dass die anderen so eine klar limitierte Anzahl an Sternen hatten. Ob das jetzt 120 oder später auch mal bei den Galaxies irgendwie, glaube ich, 240 waren. Man wusste genau, hier sind Spielanfang und Ende. Und bei Odyssey gab es so eine riesige Flut an diesen Monden. Irgendwie, weiß ich nicht, konntest du ja Hunderte davon sammeln, also viele hundert, nicht irgendwie 100 oder 200, sondern richtig viele. Und es gab doch auch keine genau definierte Endzahl dafür. Irgendwas war doch damit. Und man hat die auch so inflationär hingeschmissen bekommen. Und mir hat ein bisschen dieses Belohnungsgefühl dafür gefehlt, dass ich dachte, geil, die habe ich jetzt wieder eine Viertelstunde lang cool gespielt und habe einen von diesen 120 Sternen bekommen. Und Odyssey ist da so ausgefranst für mich in dieser Hinsicht irgendwie.
Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Mich hat das irritiert, weil du oben rechts im Bildschirm immer so Kreise hattest. Und das hat eigentlich im Grunde nur bedeutet, du brauchst so und so viel Monde, um dann mit deinem Schiff, glaube ich, weiterfliegen zu können. Aber es gab eigentlich noch mehr. Nun wusstest du halt nicht, wie viel es tatsächlich gibt. Aber ich bin halt auch nicht jemand, der unbedingt alles sammeln muss. Deswegen habe ich es halt durchgespielt und dann war es für mich auch erledigt. Aber wenn man so ein Completionist ist, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es dann etwas nervt.
Ja, bin ich eigentlich nicht, aber im Fall von den Mario Jump'n'Runs schon immer ganz gerne, weil es in der Regel auch die sehr gut das Balancing hinbekommen, dass es eben viel schon schwieriger wird, aber du wirst ja auch besser darin und dann ist es ein tolles Gefühl, irgendwann all diese Sterne gesammelt zu haben und das hat mir ein bisschen gefehlt bei Odyssey. Und mittlerweile hat bestimmt Ilias auch in seinen Recherchen rausgefunden, ob wir auch Mario Galaxy 2 bekommen werden.
Tatsächlich nicht. Also das soll Super Mario All-Stars 2 heißen und confirmed. Was heißt confirmed? Also die Quellen von Eurogamer haben zumindest confirmed, dass Mario Galaxy, also der erste Teil, Mario 64 und Mario Sunshine dabei sein wird. Und ganz im Ernst, ich finde Mario Galaxy 1 auch so viel besser als den zweiten Teil. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Und die Vorstellung, dass Mario 64 in ein Remaster Korsett gepackt wird und dieselbe Engine wie zum Beispiel in Odyssey hat, alter Schwede, da werde ich tatsächlich ein bisschen hibbelig. Da freue ich mich sehr drauf. Und obendrein, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, soll ja auch ein neues Paper Mario kommen.
Oh ja.
Mit den klassischen RPG-Elementen, wie wir es auf der N64 und auf dem GameCube hatten.
Ja, zu Paper Mario, da könnte man jetzt hier einen eigenen Game Talk wahrscheinlich noch mal eine Stunde zu machen, weil ich da sehr ausschweifende Meinungen zu habe. Ich finde nämlich die alten Spiele mega geil. Das sind hammergute Spiele auf N64, GameCube. Und später der Kram, der auf Wii U und 3DS rauskam, das sind ganz furchtbar entstellte Varianten dieser Spiele, wo ganz viel rausgenommen wurde, was diese Spiele geil gemacht hat. Aber wenn sie noch mal ein Spiel so im alten Stil machen würden, altes Paper Mario, dann würde ich es auch geil finden. Und Nintendo muss irgendwie einfach auch noch mal was zeigen, was sie in diesem Jahr noch raushauen wollen. Es ist einfach noch, das Ding verkauft sich zwar super gut, keine Frage, und die haben auch viele Top-Spiele. Aber ich bin zum Beispiel jetzt jemand, ich spiele kein Animal Crossing. Ich sitze den ganzen Tag vor Twitter und lese so, oh, ich habe die Rüben verpasst, oh, die Hasennerven. Und ich denke mir so, Leute, was ist denn los bei euch? Ey, spielt doch mal irgendwie Half-Life Alyx oder irgendwas und nicht Animal Crossing. Also nein, ich möchte das niemandem madig machen. Aber was ist denn zum Beispiel gerade mit diesen Osterhasen los bei Animal Crossing? Warum sind da alle sauer deswegen?
Fabian, du verpasst da ein richtiges Drama, Mann.
Ja.
Das ist richtig schlimm. Pass auf, in Animal Crossing du willst geile neue Fische angeln, du willst neue Insekten angeln, fangen. Und gerade jetzt, als der März vorbeigegangen ist und der April gekommen ist, da wurde das geswitcht. Neue Fische sind dazugekommen, neue Insekten. Und gleichzeitig ist ein Oster-Event gestartet, dass die Drop-Rate von neuen Fischen und Insekten krass verringert und du stattdessen bekommst du halt irgendwelche Eier oder findest Eier. Dadurch kannst du nicht die neuen Fische fangen und die neuen Insekten fangen, sondern hast irgendwelche Ostereier, die auch noch nix wert sind. 100 Sternis ein Ei. Willst du mich verarschen?
Du darfst nicht das Kirschblütenfest vergessen, was auch noch am Start ist, wo du auch neue Rezepte bekommst, um irgendwelche Sachen aus Kirschblüten zu bauen. Und du kriegst diese Rezepte einfach nicht. Ich habe seit Anfang an immer noch irgendwie so eine Picknickdecke oder sowas, was ich damit bauen konnte. Das war alles.
Und ich kann einfach das wäre ja doch cool. Ich will ja diese Picknickdecke haben und dieses Set. Aber selbst das bekomme ich nicht, weil ich ständig nur Eier finde. Na gut, das ist ein richtiges Drama, Fabian, das du verpasst vielleicht auch ganz gut. Da hast du Zeit für andere Spiele, wie zum Beispiel Half-Life Alyx.
Oh ja, Mann.
Ich weiß zum Beispiel, dass du jemand bist, der ist halt richtig VR-Enthusiast.
Ja.
Und mich würde zum Beispiel echt interessieren, ob du schon gespielt hast und was deine Meinung dazu ist.
Ich habe es fast durchgespielt. Jetzt hat mir da ein bisschen Zeit gelassen, weil ich es halt auch nicht arbeitsbedingt spielen musste, sondern mir die Zeit dafür nehmen konnte. Und ich würde wirklich sagen, dass wenn jetzt die VR-Entwicklung stoppen würde und es würde nie mehr ein anderes Spiel nachkommen für VR-Geräte, würde ich sagen, der Weg hierhin und die Entwicklung, die da betrieben wurde, war es wert, damit man so ein Spiel wie Half-Life Alyx mal hatte. Das war schon oder ist schon ein ganz, ganz geiles Erlebnis. Es ist kein inhaltlich oder spielmechanisch herausragendes Spiel. Das macht halt viele Sachen besser als andere VR-Spiele, aber es ist jetzt kein, wenn du es als konventionelles 2D-Spiel oder 3D-Spiel hättest ohne VR, wäre das nicht die Bombe. Aber so gut, wie sie alles umgesetzt haben, wie man mit allem interagieren kann, wie man die Waffen laden kann, wie man alles in die Hand nehmen und rumdrehen kann, das ist schon richtig gut gemacht. Und da ist Valve wirklich Vorreiter, meiner Meinung nach. Und es ist ein bisschen schade auch, weil sie einem viele andere VR-Spiele dadurch madig machen, die nicht auf so einem hohen Niveau sind. Aber ich bin da schon sehr, sehr begeistert von. Also auch, wie es aussieht, das hat mich auch echt überrascht. Hätte nicht davon erwartet, dass das Spiel, was Grafik und Sound angeht, mich so beeindrucken würde. Das ist schon richtig toll. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich die ganze Berichterstattungswelle hier auf dem Sender leider noch verpasst habe. Das haben, glaube ich, viel Krogi und Sandro abgehandelt, weil ich hätte da auch ganz, ganz viel zu sagen gehabt zu diesem Spiel. Und es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich jemandem empfehlen würde, sich dafür ein VR-Setup zu kaufen. Es ist sehr teuer und man benutzt es unter Umständen auch sonst nicht so häufig. Das liegt viel rum. Aber wenn man die Möglichkeit hat, es mal in VR zu spielen, würde ich das einem auf jeden Fall empfehlen. Es ist schon ein richtig, richtig gutes Spiel.
Ich habe mich schon bei Gunnar angestellt und gemeint, sobald diese Epidemie hier durch ist und du es auch durchgespielt hast, gib mir bitte dein VR-Set, weil er sich das geholt hat. Und dann werde ich das schön desinfizieren und dann werde ich Half-Life Alyx spielen. Und ich hoffe, dass wir dann auch ein Nachspiel dafür machen.
Oh ja, sehr gerne. Und so machen wir dann.
Sehr geil, weil ich höre nur Gutes, jeder ist begeistert und ich will auch endlich. Ich will auch wissen, was da abgeht und habe mir nur ein paar Videos angesehen und das also allein die Atmosphäre, die da gesetzt wird, ich kann es kaum erwarten. Also was Videospiele angeht, ich glaube, da müssen wir uns beim besten Willen nicht beschweren.
Mhm. Wie lange kann man das am Stück spielen, bevor es einem schwindelig wird oder ist es gut programmiert?
Ich bin da zum Glück nicht so empfindlich, was das angeht, diese Motion Sickness in VR. Und das Spiel nutzt ja auch generell dieses Feature, dass man sich so teleportiert. Weiß, dass viele Leute das nicht so geil finden, aber weil es der Standard ist im Spiel und weil ich mich mittlerweile auch daran gewöhnt habe aus anderen Spielen, nutze ich das da. Und das mindert das auch. Ich könnte es theoretisch, weiß ich nicht, die modernen VR-Brillen sind ja auch nicht mehr so schwer und klobig. Also ich müsste da jetzt nicht nach einer Stunde oder so aufhören. Ich spiele es aber trotzdem immer nur so in kleinen Stückchen, weil ich möchte, dass es möglichst lang irgendwie mir noch erhalten bleibt. Aber ich bin jetzt kurz vom Ende. Ich weiß, wie viele Kapitel das Spiel hat und ich weiß, dass da nicht mehr so viel fehlt. Schon sehr gut. Ich würde es jedem weiterempfehlen. Ilias, wir haben ja quasi schon gehört, dass du Animal Crossing nach wie vor spielst. Ich würde gerne nochmal, weil wir ja nicht mehr so mega viel Zeit auch haben. Chiara, du hast mir erzählt, du spielst ein Spiel namens Biped gerade. Das hatte ich auch auf dem Schirm, weil ich gesehen habe, dass es bei Steam sehr, sehr gute Bewertungen hat. Das ist ein Koop-Spiel. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
Ja, das ist ein Koop-Puzzle-Game, wo man zwei kleine Roboter spielt. Der eine ist blau, der andere rot. Und man muss halt verschiedene Rätsel lösen und halt durch das Level dann kommen. Da ist zum Beispiel eine Plattform, die ist komplett blau. Und dann musst du halt mit deinem blauen Roboter auf diese Plattform gehen. Aber die Sache ist die, du lenkst die Beine unabhängig voneinander. Also mit dem mit der rechten Schultertaste zum Beispiel ein rechtes Bein, mit der linken Schultertaste dann linkes. Mhm. Wobei, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es vielleicht doch mit den Analogsticks war. Sorry, das ist schon irgendwie ein bisschen her jetzt. Aber auf jeden Fall, man denkt unabhängig voneinander, man muss sich dran gewöhnen, aber das macht die Sache auch ein bisschen kniffliger und lustiger, weil du dann eben mit einem Fuß beispielsweise auf die Plattform gehst und plötzlich wird die blaue Plattform rot und dann muss dein Kollege eben mit dem anderen Fuß drauf und muss sich halt eben abstimmen, die ganzen Timings. Dann gibt es Plattformen, wo nur drei Beine drauf dürfen, dann muss man sich abstimmen, okay, wer hebt jetzt sein Bein hoch in die Luft? Und es ist halt einfach super knuffig und lustig. Die Rätsel sind jetzt nicht allzu schwer, man kann aber noch schwierigere freischalten. Und ja, für so, weiß nicht, 5-6 Stunden, glaube ich, hat man es durch komplett. Mhm. Ist das echt ein sehr schönes Spiel. Also wenn man auch irgendwie Familie hat mit den Kindern, kann man das auch noch mal ganz toll spielen.
nochmal den Namen kurz sagen, weil im Chat da jemand nachgefragt hat. Das Spiel heißt Biped, B-I-P-E-D, also quasi so zweibeinig, darauf spielt es an. Du hast es auch im Koop gespielt?
Ich habe es auch im Koop gespielt, ja. Ein bisschen blöd angestellt bei manchen Dingen, weil man dann zu kompliziert denkt bei so einem recht einfachen Spiel auf den ersten Blick. Es wird schon noch schwieriger, wenn ihr mal reinguckt. Keine Sorge, es gibt auch noch schwierigere Level. Aber ja, es hat mir Spaß gemacht, ein schönes Couch-Koop-Game.
Mhm, das gibt es für, weißt du, ob es auch für andere Plattformen als PC erhältlich ist?
Ich glaube, es gibt es noch für die PlayStation, aber die anderen Plattformen weiß ich gerade nicht.
Das macht
nichts. Ich hab's am PC gespielt. Ja.
Ilias, ich will dir natürlich auch die Chance noch geben. Spielst du noch was anderes neben Animal Crossing gerade?
Ich müsste tatsächlich überlegen, aber nee, ich glaube nicht. Ich habe auf dem Handy immer mal wieder ein bisschen gespielt. Das mache ich aber ab und zu immer nur und das regelmäßig. Das ist Sky von That Game Company. Da haben wir aber auch schon das ein oder andere Mal im Game Talk drüber gesprochen. Es ist ein wundervolles Spiel und ich kann das nie oft genug sagen, dass man sich das durchaus mal ansehen kann, ist kostenlos, hat eine wunderschöne Atmosphäre, ist halt im Grunde wie Journey, nur halt hat eine sehr starke Online-Komponente, du kannst mit anderen Leuten spielen, hat eine süße Geschichte, ich kann das wirklich jedem ans Herz legen, vor allem kommt das ja bald für die Switch raus. Und da freue ich mich, weil ich glaube, erst dann dieses Spiel so wirklich wertgeschätzt wird und auch ein Diskurs stattfindet, kann es da kaum erwarten. Aber ja, bis gerade gibt es neben Animal Crossing und dem Spiel gar keine Zeit. Meine PlayStation verstaubt hier gerade und wartet eigentlich nur, bis Final Fantasy mal endlich kommt.
Mhm. Ich glaube, irgendwann muss ich mir das Animal Crossing auch mal holen.
Das wird dir gefallen.
Seit 20 Jahren will ich raffen, warum Leute Animal Crossing mögen und ich komme da einfach nicht ran. Hat es jetzt mal irgendwie klare Zielvorgaben, dass da steht, die Mission ist das und gehe hier lang und mach das? Nein, ne? Ist immer noch so
super offen. Doch. Okay. Chiara, erzähl du ruhig, aber es ist nicht so, dass du einfach reingeschmissen wirst und dann kannst du machen.
Ja, naja, doch, also ich finde es schon ein bisschen mehr als davor. Du kannst natürlich deine eigenen Ziele schon bestimmen. Du kriegst aber Hilfestellungen, wenn du halt gerade nicht weißt, was soll ich denn jetzt machen, um die Insel besser zu machen. Dann redest du halt mit Tom Nook und der gibt dir halt eben Aufträge, die du erfüllen kannst, aber nicht musst. Also das ist alles wirklich ein Feel-Good-Game, um runterzukommen, zum Spannen. Ich spiele das abends gerne, um dann einfach Sternenhimmel zu gucken, auf Sternschnuppen zu warten und den richtig geilen Soundtrack zu hören, weil der ist einfach, der bringt dich so schön runter, wenn du vielleicht mega gestresst bist, ist einfach nice.
Na gut, vielleicht hole ich es mal nach.
Ansonsten, mach das!
Ilias, Chiara, wir sind am Ende der Sendung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Dankeschön, Fabian.
Danke.
Sehr gerne. Und bei uns hier geht's jetzt weiter mit FIFA Pro Clubs mit Eddie, Nils, Sandro und Timo und danach eine neue Folge Resident Evil Resistance mit Simon. Und ansonsten gilt, wenn euch unser Programm hier gefällt und ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr das machen über den Rocket Beans Supporters Club. Besucht da einfach rbtv.to/support. Und ansonsten habe ich eigentlich nur zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal beim Game Talk. Tschüss und bis dann. Best Boy.